Deutschlandfunk. Hintergrund.
Drogen hinter Gittern. Suchtkranke in deutschen Gefängnissen. Eine Sendung von Timo Stuckenberg.
Es ist jedem selbst überlassen, ob er Drogen nimmt oder so. Ja? Und man wird ein Gefängnis nie drogenfrei bekommen.
Ich behaupte mal, dass keine Justizvollzugsanstalt frei ist, auch von Suchtmitteln. Man kann es vielleicht eindämmen in einem geringeren Maß.
Das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, was die Justiz in aller Regel verliert.
Florian ist 29 Jahre alt, kommt aus einem Dorf in Brandenburg und heißt eigentlich anders. Er saß 4 Monate im Untersuchungsgefängnis in Berlin-Moabit, wurde wegen räuberischen Diebstahls verurteilt und in die Strafhaftanstalt in Berlin-Tegel verlegt. Dort saß er weitere 9 Monate. Drogen habe er das erste Mal genommen, da sei er 13 Jahre alt gewesen, sagt er.
Na, zu meinen besten Zeiten, alleine im Monat 150 Gramm Speed. Immer drauf. Ich hatte sich ja nur so entwickelt, dass ich ja dann nicht schlafen gegangen bin. So. Ich war ja dann auch immer 7, 8, 9 Tage wach am Stück. So.
Als er 25 Jahre alt war, starben seine Großeltern. Die Gedanken, den Schmerz, habe er mit Speed weggedrückt, sagt er. Jeden Tag.
Nur noch Baller am Kopf gehabt und wenn kein Zeug da war, dann ging es natürlich auch los. Man muss sehr älter sein. So. Irgendwann hat man sich auch nicht mehr um das Amt gekümmert, so ist man auch nicht hin. Ja, und dann hat man angefangen zu klauen, wa?
Etwas mehr als 2 Jahre kam Florian damit über die Runden. Was dann passierte, daran erinnert er sich so. Eines Tages klaut er einen Laptop in einem Elektronikmarkt. Er zieht weiter in einen Handyladen und dann nochmal in einen Elektronikmarkt, wieder mit einem elektrischen Gerät unter der Jacke. Als er den letzten Laden durch den Notausgang verlassen will, hält ihn jemand auf. Florian wehrt sich, versucht zu entkommen, attackiert einen Angestellten. Mitarbeiter, Security-Kräfte und Ladendetektive überwältigen ihn und rufen die Polizei. Er wird festgenommen, kommt erst in den Polizeigewahrsam, dann in die Untersuchungshaftanstalt in Berlin-Moabit.
Ich hab da 1, 2 Tage da, hat mir schon einer Koks angeboten und Speed und so. Und ich sag aber, nee, will ich nicht. Ich bin jetzt erstmal raus aus der Nummer auf jeden Fall.
In deutschen Gefängnissen wird alles konsumiert, was es draußen auch gibt: Cannabis, Speed, Methamphetamin, Kokain, Heroin. Viele Inhaftierte nehmen, was gerade verfügbar ist. Rund jeder dritte Inhaftierte in Deutschland ist von einer oder mehreren Drogen abhängig. So wird geschätzt. Seit 2016 erstellen die Bundesländer jährlich eine Statistik zur Suchtproblematik. In Berlin waren 2018 demnach mehr als 1.000 Inhaftierte drogenabhängig. In Niedersachsen rund 1.500. Die letzten verfügbaren Zahlen aus Bayern für das Jahr 2017 sprechen von mehr als 2.600 drogenabhängigen Gefangenen. Das Dunkelfeld gilt als riesig, sagen sowohl Gefängnisdirektoren als auch Forscher übereinstimmend. Diese Zahlen veröffentlichen die Landesregierungen nur auf Anfrage von Parlamentariern. Dabei sind sie die Grundlage, um eine wichtige Frage zu beantworten. Erfüllen die Gefängnisse ihren Sicherheitsauftrag? Denn das Gefängnis muss auch innerhalb der Mauern Sicherheit schaffen, sagt der Leiter der JVA Tegel, Martin Riemer. Das gilt umso mehr, wenn man Drogenhändler und Konsumenten auf engstem Raum zusammensperrt.
Unser Auftrag ist es auch, für die Sicherheit der Gesellschaft zu sorgen, indem Menschen entlassen werden, die dann möglichst kein Risiko für die Gesellschaft mehr darstellen. Je besser wir das hier tun, desto geringer sind natürlich die gesellschaftlichen Folgekosten draußen, die durch neue Kriminalität, aber auch durch weiterhin bestehende Suchterkrankungen oder sonstige sozial unerwünschte Verhaltensweisen entstehen.
Nur weil Drogen im Gefängnis allverfügbar sind, sind sie deswegen nicht günstig. Georg kennt die Preise, drinnen und draußen. Er saß wegen Drogenhandels 5 Jahre im Gefängnis.
Umsonst ist nichts, ja. Und man muss das Doppelte dafür hinlegen oder das Vierfache. Die Wege sind weiter, ja. Die Straßen müssen bezahlt werden. Es ist einfach so, ja.
Straßen, das sind im Gefängnisjargon Lieferketten. Trotz hoher Mauern sind Gefängnisse keine isolierten Systeme. Der Einkauf für die Inhaftierten wird von draußen angeliefert. Besucherinnen und Besucher schmuggeln Drogenpakete in Windeln und Körperöffnungen. Auch manche Beamtinnen und Beamte schleusen Drogen in die Anstalt. In Berliner Gefängnissen zudem besonders beliebt, die Drogenpakete einfach über die Mauer werfen. Mehrere Kilogramm Drogen werden jährlich in den Berliner Gefängnissen gefunden. Cannabis, Heroin, Amphetamine. Georg, der im Radio ebenfalls nicht mit seinem amtlichen Namen auftauchen möchte, hat seine Haftzeit in einem bayerischen Gefängnis abgesessen. Welches? Das sagt er nur, wenn das Mikrofon aus ist.
Ab 3 Jahren laufen die Geschäfte, ab 3 Jahren funktioniert alles. Man weiß, wie die Beamten ticken, man weiß die ganzen Wege, man weiß alles, ja. Man hat einen Funker, ein Telefon, dann fängt alles wieder nur noch strukturierter an wie draußen, ja. Es ist dann nur noch Beschaffung, Überleben, sich's gut gehen lassen, Geld machen für die Zeit danach.
Clean sei er im Gefängnis nur offiziell gewesen, sagt Georg. 2 Wochen, nachdem er das erste Mal entlassen wurde, hätten ihn die Drogen wieder vollends eingeholt. Zurück in seinem alten Job kam auch der Leistungsdruck zurück und mit ihm das Methamphetamin. Die schnelle Schiene, wie er es nennt. Georg musste danach noch einmal ins Gefängnis. Seitdem ist er clean. Er ist jetzt 43 Jahre alt und sagt, er habe keine Lust mehr auf solch ein Leben.
Ein Gefängnisaufenthalt kann beim Entzug helfen. Für viele suchtkranke Menschen ist die Haft allerdings nur ein weiteres Problem in einer langen Liste. Und nicht selten steht selbst hinter Gittern ganz oben die Sucht, sagt Martin Riemer.
Sie haben Suchtdruck, sie können mit den ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ihren Drogenkonsum nicht finanzieren und beteiligen sich dann in irgendeiner Weise am Drogenhandel, am Einbringen, am Aufbewahren.
Inwiefern Drogenschulden mit Gewalt eingetrieben werden, wie es unzählige Filme und Romane nahelegen, darüber gehen die Meinungen in der Verwaltung unter Sozialarbeitern und Inhaftierten auseinander. Offizielle Angaben für deutsche Gefängnisse gibt es nicht. Heino Stöver ist Direktor des Instituts für Suchtforschung Frankfurt. Er forscht zu Drogen in Haft, vor allem dazu, wie die Anstalten mit ihren süchtigen Inhaftierten umgehen. Er sagt, Abstinenz sei für viele Drogenabhängige keine Option.
Drogenabhängigkeit ist ein sehr vertracktes Phänomen, ein Phänomen, das durch häufige Rückfälle begleitet ist. Und selbst Menschen, die sich vornehmen, Haft nicht zu konsumieren, werden dort unter den widrigen Umständen eben besonders häufig rückfällig. Man kann denen ja nicht unterstellen, dass es alles nur sozusagen aus hedonistischen Gründen passiert, sondern die Menschen gelten als krank und müssen eben als solche auch behandelt werden.
In der Praxis müssen sich die Gefängnisse am sogenannten Äquivalenzprinzip orientieren. Demnach müssen Inhaftierte genauso umfassend versorgt werden wie Krankenkassenpatientinnen und Patienten außerhalb.
Das heißt, dass alle gängigen State-of-the-Art-Therapien und Interventionen und gesundheitlichen Angebote den Gefangenen auch gemacht werden müssen, weil Gesundheit natürlich ein zentraler Baustein und eine Grundlage ist für eine anschließende Resozialisierung der Gefangenen. Die Strafe besteht ja nicht darin, ihnen eine schlechtere gesundheitliche Versorgung zu geben, sondern wir entziehen ihnen die Freiheit für eine gewisse Weile. Das ist die Strafe.
Was State-of-the-Art ist, gibt unter anderem die Richtlinie der Bundesärztekammer vor. Sie empfiehlt Ärzten, bei opioidabhängigen Menschen unter bestimmten Voraussetzungen eine Substitutionsbehandlung, zum Beispiel wenn ein abstinentes Leben nicht möglich ist. Das oberste Ziel lautet Schadensminimierung oder anders gesagt, das Überleben der Abhängigen sichern. Die Substitution soll den Suchtdruck lindern. So soll verhindert werden, dass sich Inhaftierte im Gefängnis Spritzen teilen und sich so mit Infektionskrankheiten wie Hepatitis C oder HIV anstecken. Dass die Inhaftierten Spritzen nutzen, das lasse sich kaum verhindern, sagt Georg, der ehemals Inhaftierte.
Ich denke mal, es gibt immer Spritzen im Gefängnis, ja. Meist viele selbstgebaute aus irgendwelchen Stiften oder aus Strohhalmen, irgendwie in Kolben oder sonst was gebaut, ja. Und irgendwie eine Nadel von Insulinspritze vom Zuckerstift, diese abgebrochen und irgendwie wieder rangeklebt mit irgendwelchen Sekundenkleber.
Steriles Spritzbesteck, wie es das zum Beispiel in spanischen Gefängnissen gibt, gibt es nur in einer Justizvollzugsanstalt in ganz Deutschland, dem Frauengefängnis in Berlin-Lichtenberg. In anderen Haftanstalten würden Spritzen daher genauso gehandelt wie Drogen, sagt Georg.
Wenn man eine Spritze drin bekommt und man bekommt gesagt, die sei frisch oder noch nicht benutzt. Das vergisst man ganz schnell, dass die nicht benutzt wurde. Ich denke mal, die wurde auf jeden Fall benutzt.
In der JVA in Berlin-Tegel wurde unter anderem deshalb 2010 eine spezielle Substitutionsabteilung eingerichtet.
Eine Durchsage der Alarmzentrale, die Durchsage.
Sabine Hirschfeld, die Leiterin der Arztgeschäftsstelle der JVA Tegel, führt in eine kleine Kammer mit einem Tresen und 2 massiven Tresoren. Darin lagern die Substitutionsmittel für die ganze Anstalt. Polamidon, Suboxone, Methadon. Die Tresore dürfen immer nur von zwei Beamtinnen und Beamten gleichzeitig geöffnet werden. Vier-Augen-Prinzip.
Das ist das Pola und das Meta, das trinken die Inhaftierten. Oder wenn der Doktor halt sagt, sie bekommen das Suboxone, das ist die Tablette. Ich sage immer, das ist der Mercedes unter den Substituten. Und diese Tabletten werden hier reingestellt vom Nachtdienst in diesem Becher. Jeder Inhaftierte hat dann seinen personengebundenen Mörser. Und unter ihren Augen sozusagen wird das gemörsert und dann schütten sie sich das unter die Zunge.
Einige Inhaftierte werden schon so lange substituiert, dass sie die Dosierung des Methadons an der bläulichen Färbung im Becher erkennen würden, sagt Hirschfeld. Dass mancher Inhaftierte über Jahre hinweg substituiert wird, sieht Anstaltsleiter Martin Riemer pragmatisch.
Er kann vielleicht die Schule besuchen, er kann an berufsqualifizierenden Maßnahmen teilnehmen. Er ist empfänglich für ein Gespräch mit dem Schuldnerberater und ist nicht mehr im Prinzip 24 Stunden am Tag damit beschäftigt, seinen Suchtdruck zu lindern.
Ginge es nach Suchtforscher Heino Stöver, würden alle Justizvollzugsanstalten eine Substitution anbieten.
Das ist leider nicht der Fall in Deutschland, sondern da erleben wir eine große gesundheitliche Ungleichheit. In etwa 10-20% aller Gefangenen, die es nötig haben, die in Frage kämen, erhalten noch eine Substitutionsbehandlung. Im Gegensatz zu 40-50% in Freiheit. Da besteht eine große Lücke und eine gesundheitliche Ungleichheitspolitik.
Nicht nur drinnen und draußen, sondern auch in Nord und Süd würden Inhaftierte unterschiedlich versorgt, sagt Stöver. Die nördlichen Bundesländer verfolgten generell eine liberalere, die süddeutschen eine restriktivere Drogenpolitik. Während in Berlin seit langem substituiert wird, ist Bayern gerade erst dabei, ein Substitutionsangebot für Inhaftierte aufzubauen. Erst im September 2016 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Fall eines bayerischen Inhaftierten geurteilt, dass die Verweigerung von Substitution menschenunwürdig ist. Ein Interview zur bayerischen Drogenpolitik im Justizvollzug lehnt das Justizministerium in München ab. Eine Sprecherin verweist jedoch darauf, dass die Substitution in bayerischen Gefängnissen in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut worden sei. Mittlerweile werde sie in 17 der 36 bayerischen Justizvollzugsanstalten angeboten. Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes sind allerdings nur 4 Anstalten hinzugekommen.
Birgitta Kratz-Matschek von der Münchner Sozialhilfeeinrichtung Condrops leitet die externe Suchtberatung in 5 Haftanstalten in Bayern. Zwar gäbe es jetzt Substitution in fast der Hälfte aller bayerischen Gefängnisse, aber gerade bei Verlegungen gäbe es große Probleme.
Nach den Richtlinien der Bundesärztekammer sollte Kontinuität der Behandlung gesichert sein. Aber das ist sehr abhängig von den jeweiligen Anstaltsarzt oder Ärztin vor Ort. Und da gibt es wirklich eine Schnittstellenproblematik.
Die Entscheidung über eine Substitution treffe allein der Arzt, heißt es auch aus dem Justizministerium. Einigen Anstaltsärztinnen und Ärzten fehlt aber die nötige Zusatzqualifikation, um Substitution in der Anstalt anbieten zu können. Und deren Interesse an vom Land finanzierten Fortbildungen ist gering, wie aus einem Bericht der Landesregierung hervorgeht. Auch Inhaftierte, die keine Substitution brauchen, wünschten sich eine kontinuierliche Suchtberatung, berichtet Kratz-Matschek. Die externen Suchtberatungen hätten dafür keine Kapazitäten.
Aber der Fokus dann liegt darauf, 6 Monate vor Haftentlassung zu gucken, wie könnte denn, wenn die Haftzeit doch eine Stabilität gebracht hat, auch über den Übergang zur Haftentlassung hinaus mit guten oder mit passgenauen Hilfen diese Stabilität in eine Nachhaltigkeit geführt werden.
Die frisch Entlassenen müssen nicht nur eine Krankenkasse, sondern auch eine Wohnung finden und sich beim Jobcenter melden. Nachdem das Gefängnis jahrelang eine Struktur vorgab, fällt es vielen Gefangenen schwer, sich draußen zurechtzufinden. Erst recht, wenn sie das Leben draußen nur durch Sucht geprägt kennen. Gerade der Übergang von der Substitution in Haft in eine Substitutionstherapie außerhalb ist schwierig.
Das Angebot in Deutschland für substitutionsgestützte Therapie oder sozialtherapeutische Maßnahmen ist rar und ist mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden. Es ist manchmal schon fast ein akrobatischer Akt, um nahtlose Hilfen im Übergang herzustellen.
Georg und Florian, die beiden ehemaligen Insassen aus Bayern und Berlin, sind schon vor dem Ende ihrer Haftstrafe entlassen worden und in eine betreute Wohneinrichtung gekommen. Möglich macht das der Paragraph 35 des Betäubungsmittelgesetzes. Das Prinzip lautet Therapie statt Strafe. Die Idee dahinter: Eine Therapie dient der Resozialisierung, also dem Zurückfinden in ein straffreies Leben, mehr als die Haft es vermag. Entscheiden können darüber die jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften und Gerichte. Zu den Voraussetzungen zählt unter anderem, dass die Haftstrafe vom Zeitpunkt der Entscheidung nicht länger als 2 Jahre dauern darf. Ein wichtiges Konzept findet die Suchtberaterin Kratz-Marczek von Condrops, das in Bayern leider immer seltener angewendet werde.
Wenn ich die Zahlen so vergleiche, ist es heute fast nur noch ein Viertel zu dem, was wir so vor 10 Jahren über den Paragraph 35 Betäubungsmittelgesetz Therapie statt Strafe in Therapie vermittelt haben. Das liegt an verschiedenen Faktoren. Einer ist aber, dass es eine restriktive Entwicklung gibt oder eine Abkehr von diesem Prinzip.
Auch hier zeigt sich das Nord-Süd-Gefälle im deutschen Strafvollzug. In Bayern wird verhältnismäßig seltener Therapie statt Strafe gewährt als in Berlin oder in Niedersachsen. Auch für Georg war es ein langer Weg aus dem Gefängnis in eine Entwöhnungseinrichtung. 1 Jahr lang habe er dafür gekämpft.
Ich hatte echt Glück, ja, dass ich hier den Platz bekommen habe. Ja. Ich habe natürlich auch viele Briefe an die Staatsanwalt geschrieben. Ja. Die haben gesagt, das kannst du vergessen, das glauben wir dir eh nicht, wir kennen dich, ja, guck dir den Schreibtisch mal an, ja, hier 28 Jahre lang nur Gift, 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 ja. Aber ich habe sie wirklich davon überzeugt, dass es jetzt mal Schluss ist und dadurch hatte ich vielleicht das Glück, ja.
Ein Vorschlag, wie man mit diesem Problem umgehen sollte, lautet, gar nicht erst so viele Drogenabhängige zu inhaftieren. Ein Großteil der Betäubungsmitteldelikte würde immerhin von Suchtkranken begangen, sagt Suchtforscher Heino Stöver.
Und ein erheblicher Teil von diesen Menschen wird inhaftiert, verbringt dort im Schnitt, so sagt eine neue Robert-Koch-Studie, etwa 3 bis 4 Jahre, etwa 4 Aufenthalte in diesen 3, 4 Jahren. Und das zeigt natürlich, dass diese Kriminalisierung von Drogenabhängigen draußen sich dann drinnen in Haft widerspiegelt und zu ernsthaften Versorgungsproblemen und Gesundheitsproblemen der Menschen führt.
Die Gefängnisse konnten ihren Sicherheitsauftrag mit repressiven Maßnahmen wie hohen Mauern und Kameras, Zellen und Besucherkontrollen bislang nur zum Teil erfüllen. Natürlich gäbe es im bayerischen Strafvollzug auch Präventions- und Hilfsmaßnahmen, schreibt das bayerische Justizministerium. Ein besonderes Augenmerk lege man aber seit jeher auf die Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs. Und auch Berlin setzt auf repressive Maßnahmen. 44.000 Haftraumkontrollen wurden dort im vergangenen Jahr durchgeführt.
Aber wir sind auch Realisten und wissen, dass es uns nie gelingen wird, vollständig drogenfreie Gefängnisse zu haben,
sagt der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt. Der Grünen-Politiker verlegt sich daher auf Pragmatismus, wie im Fall der im vergangenen Jahr nach langer Debatte eingeführten Spürhundestaffel.
Interessanterweise finden wir bei den Spürhundeinsätzen so gut wie nie was, weil es spricht sich in den Anstalten dann immer schnell rum und dann wird regelmäßig intensiv die Klospülung benutzt. Aber sei es drum, die Drogen, die dann im Klo weggespült werden, die konnten ja dann auch nicht mehr konsumiert werden.
Das war der Hintergrund. Drogen hinter Gittern. Suchtkranke in deutschen Gefängnissen. Eine Sendung von Timo Stuckenberg. Redaktion Ulrike Winkelmann.